Domradio Sternzeit.
Die Sternzeit. Unsere Reportage am Samstagnachmittag mit Renato Schlegelmilch am Mikrofon und mit unserer Reporterin
Jill Blume.
Herzlich willkommen. Und wir reden heute über das Schicksal von 65.000 Menschen, die im Moment in Deutschland leben. Keine gewöhnlichen 65.000 Menschen, sondern syrische Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem Heimatland.
Genau, und wir haben in der Sternzeit Jenny begleitet. Die hat ein Uni-Projekt, das sich vor allem mit syrischen Flüchtlingskindern beschäftigt. Und da wird einiges gemacht. Die machen Ausflüge, Unterricht und zum Beispiel auch auf den Karnevalszug sind die unterwegs gewesen.
Kamelle!
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 Ist noch nicht mal gar nicht so lange her, wie das ist, mit syrischen Flüchtlingskindern den Karneval zu feiern und wie man generell mit denen Spaß hat, die ins deutsche Leben integriert. Das hören wir heute in unserer Sternzeit-Reportage. Die Sternzeit im Domradio. Und wir stellen uns heute die Frage, wie geht es eigentlich den Menschen, die als Flüchtlinge zum Beispiel aus Syrien zu uns hier nach Deutschland kommen, um ihnen einen Start in dem völlig fremden Land zu ermöglichen? Gibt es Projekte, zum Beispiel das Studentenprojekt, was wir heute porträtieren. Es gibt aber auch zum Beispiel Hilfe im ganz kleinen Rahmen. Im Bistum Trier, da wird das von der Caritas organisiert. Da bekommen syrische Flüchtlinge ehrenamtliche Willkommenspaten gestellt, die diese syrischen Flüchtlinge in unsere Gesellschaft einführen. Und Marisa Stölling und Stefan Weinert, die haben solche Patenfamilie, die haben so eine Patenfamilie mal besucht.
Boris Bulitta lebt mit seiner Familie in Kersch bei Trier. Mit seiner Frau und den drei Kindern unterstützt Boris eine syrische Flüchtlingsfamilie.
Für uns als Familie war halt entscheidend, dass wir mit den Kindern zusammen was mit einer anderen Familie aus einem fremden Land machen. Ich meine, das ist auch eine große Herausforderung für die Kinder, so völlig fremde Kulturen kennenzulernen. Aber die Kinder haben sich sehr schnell kennengelernt, es hat sich ganz toll entwickelt. Und ich glaube, dass wir mittlerweile auch ein freundschaftliches Verhältnis haben. Wenn wir über recht intime Sachen sprechen mittlerweile, wie bei den Arztterminen, wenn wir da irgendwie helfen können. Ich sag, da gehört ja auch schon ein gewisses Vertrauen dazu, über solche Sachen zu sprechen. Und das ist mittlerweile an sich gang und gäbe.
Vor mehr als einem Jahr ist Haysam mit seiner Frau und zwei Kleinkindern von Syrien nach Deutschland geflohen. Die beiden Familien kennen sich seit Oktober. Familie Bulitta ist toll. Sie helfen mir und meiner Familie, wo sie können. Mit den Anträgen, mit den Kindern, der Schule, beim Sozialamt und beim Bundesamt. Doch es geht nicht nur ums praktische Helfen. Die syrische Familie soll sich in Deutschland wohlfühlen. Und das geht ganz einfach, wenn sich die 6-jährige Heva und die Kinder der Bulittas treffen.
Dann spielen wir immer einfach alles. Gestern haben wir Schnee gespielt und dann haben wir Schlitten gefahren. Dann haben wir gegessen.
Und Haysams Familie bedankt sich. Ein gemeinsamer Abend bei der syrischen Familie ist Boris, seiner Frau Martina und Sohn Björn besonders im Gedächtnis geblieben.
Ja, wir waren jetzt durch die Sprache leider nicht so darauf vorbereitet. Und es hat uns auch recht überraschend getroffen, dass wir dann zu einem großen Essen eingeladen waren.
Wir kamen dahin. Dann haben wir erstmal geredet und dann gab es erstmal etwas sehr Gutes zu essen. Das war Reis mit Haselnüssen und Hackfleisch und eine Suppe mit warmem Joghurt mit Hühnerfleisch.
Schön war wirklich dieses gemeinsame Essen, das war sehr schön, vor allem weil wir gemerkt haben, wie wichtig der Familie das war, dass sie auch mal was zurückgeben können.
Haysams Familie möchte in Deutschland bleiben. Sie hoffen, dass ihr Asylantrag genehmigt wird. Dann dürften Haysam und seine Frau endlich einen Deutschkurs besuchen und sich auch nach Arbeit umschauen. Familie Bulitta will sie dabei weiterhin unterstützen. Andreas Flämig vom Caritasverband Trier ist dankbar für das Engagement der Bulittas und der anderen rund 150 ehrenamtlichen Willkommenspaten im Bistum Trier.
Also ich denke, die Wichtigkeit ist einfach, dass wir Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, die nichts mehr haben, alles neu anfangen müssen, nicht alleine lassen, sondern versuchen, ihnen jemanden zur Seite zu stellen, der da ist, wenn er gebraucht wird. Flüchtlinge sind nicht nur Empfänger von milden Gaben und Hilfsleistungen, sondern sie geben uns unwahrscheinlich viel zurück. Menschen, die sich darauf einlassen, die sind uns herzlich willkommen, denn die werden bereichert.
Das ist auch eine gute Idee. Willkommenspaten für Flüchtlinge im Bistum Trier. Stefan Weinert war das und gleich gehen wir hier nach Köln, gucken uns ein Projekt von Studenten an, die Flüchtlinge integrieren wollen. Vorher stellen wir aber noch gleich unsere Reporterin erstmal vor. Die Sternzeit im Domradio. Wir beschäftigen uns mit Studenten, die sich für syrische Flüchtlinge in Köln einsetzen. Ankommen im Zuhause auf Zeit heißt unsere Sendung. Und bevor wir richtig in das Thema eintauchen, möchten wir an dieser Stelle unsere Reporterin einstellen, die dieses Projekt porträtiert hat. Dein Name bitte.
Jill Blume.
Alter?
25.
Was ist dein Beruf?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Studentin.
Dann erübrigt sich die nächste Frage eigentlich, was du für eine Ausbildung machst oder gemacht hast oder machst.
Ich bin gerade im Master Germanistik an der Uni Köln.
Was muss man über dich wissen?
Man muss über mich wissen, dass ich ein sehr aufgedrehtes Wesen bin, was nicht gerne lange still sitzt, aber für jeden Quatsch zu haben ist.
Jetzt beschäftigen wir uns heute mit syrischen Flüchtlingen. Was verbindet dich mit dem Thema? Wieso hast du das gemacht?
Mich verbindet sehr viel mit dem Thema. Also überhaupt soziale Ungerechtigkeiten, das ist was, was mich jeden Tag bewegt, wenn ich über die Straße laufe. Und vor allem hier, wir sind ja hier im Domradio auf der Domplatte, Menschen sehe, die für ihr Geld betteln müssen oder einfach Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir. Und mir einfach immer häufiger klar wird, dass ich zufällig an diesem Platz bin, wo ich jetzt gerade bin.
Ganz andere Frage. Hast du ein Lieblingsbuch?
Ja, Extrem laut und unglaublich nah von Jonathan Safran Foer.
Lieblingsfilm?
Closer.
Lieblingslied?
She moves in her own way from the Kooks.
Und zum Schluss meine Lieblingsfrage in diesem ganzen Fragebogen. Was würden unsere Hörer nie von dir erwarten?
Puh, ich glaube, die Hörer würden von mir nicht erwarten, dass ich für das praktische Leben eigentlich komplett ungeeignet bin. Ich bin weder in der Lage, die Uhr richtig zu lesen, ich weiß nicht, wo links und rechts ist und ich kann meine Schuhe nicht ordentlich binden, auch wenn ich gerne das Gegenteil behaupte.
Wie das Ganze sich auswirkt bei der Reportage über syrische Flüchtlinge, das hören wir gleich. Jill Blume, unsere Reporterin, haben wir vorgestellt und gleich geht's weiter. Unsere Reportage heute heißt Ankommen im Zuhause auf Zeit, Studenten für syrische Flüchtlinge in Köln. Unsere Reporterin Jill Blume hat genau das gemacht. Sie hat eine Studentin begleitet, die syrischen Flüchtlingen hilft, hier in Deutschland sich zu integrieren. Die heißt Jenny, ist 24 Jahre alt und verbringt Zeit mit Kindern aus Syrien.
Genau, und die Jenny macht das im Rahmen von einem Projekt vom Service Learning der Universität Köln. Das ist ein ganz besonderes Programm, womit man für so soziales Engagement in Projekten Studienleistungen bekommt. Und die Jenny macht da mit und verbringt Zeit mit Kindern, die mit ihren Familien aus Syrien geflohen sind. Und die Zeit, die sie da mit denen verbringt, will natürlich vielfältig verbracht werden. Und da wir ja gerade Karneval hatten, liegt natürlich nichts näher, als auch mit diesen Kindern dann Karneval zu feiern und denen mal zu zeigen, wie der kölsche Karneval so funktioniert. Und deswegen ist die Jenny mit Karnevalskostümen und Schminke vollgepackt zu den Kindern gefahren. Und gemeinsam wollen sie auf den Schul- und Fädelszug in der Innenstadt gehen. Und Jennys Kommilitonin Carla kommt jetzt gerade dazu und erfährt, wie die Kostüme verteilt wurden.
Wer hat denn schon Kostüme verteilt?
Genau, also er ist Polizist, für ihn ist leider es zu groß. Der Warren ist der Pirat, sie hat die Prinzessin, sie hat die Maske und sie hofft jetzt auf die andere Prinzessin von dir.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein, aber wenn du jetzt was Warmes anziehst und wir das dann so drüber machen, dann muss das vielleicht gar nicht zu sein.
Aber das gar nicht zu sein, das findet Abijan, um die es da geht, die ist 13, gar nicht so schick. Und zum Glück hat sie eine ganz praktische Alternative.
Das hat gestern irgendwo ein Kostüm. Dann hat sie einen Tiger mitgebracht.
Ein Tiger?
Ja, für mich.
Hast du ein Tigerkostüm?
Ja.
Willst du es anziehen?
Ja, du kannst, das kannst du auch.
Wie du willst.
Wenn du das hast, super.
Was du lieber anziehen willst.
Also die Kinder haben ganz klare Vorstellungen, wie sie aussehen möchten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir als Kind auch nicht alles andrehen lassen.
Flüchtlinge mit Kostümen für den Karneval. Ich frage mich, wo kommen die Kostüme eigentlich her? Woher bekommen die die?
Also Carla und Jenny haben sich darum gekümmert und die Sachen über eine Facebook-Gruppe bekommen, nämlich das Netzwerk Köln. Da können Leute Sachen tauschen, verkaufen oder eben verschenken. Und Carla hat erst am Karnevalssamstag ihre Anfrage veröffentlicht, aber bis zum Sonntag hatten sich schon so viele Leute gemeldet, dass die beiden mit allen Kindern verkleidet zum Zug gehen konnten. Und für die Leute, die ihre Sachen auf diese Art loswerden, ist das auch noch eine gute Sache.
Und das war eine ganz nette Frau, die hat auch selbst einen Sohn gehabt, der ist rausgewachsen und die wollte die Sachen nicht wegschmeißen. Und war froh, dass jemand das gebrauchen kann. Ja, genau.
Also die perfekten Kostüme sind schon am Start, aber natürlich gehört dazu auch die perfekte Schminke.
Ja, ich bin gerade an der Mitte dran. Die schon ein Tiger-, Leoparden-, Geparden-Kostüm anhat. Die wird jetzt gerade ein bisschen orange. Und ein paar Schnurrhaare.
Also alle werden langsam fertig und dann kann es auch schon losgehen. Und gegen den erklärten Willen der Kinder müssen sich natürlich alle auch noch dicke Jacken über die perfekten schicken Kostüme anziehen. Und wir gehen jetzt raus auf die Straße. Jenny und Carla zählen nochmal durch und dann geht's ab zum Schul- und Viertelszug. Und vor der Tür muss Jenny noch ein paar letzte Ansagen machen.
Könnt ihr ganz kurz zuhören? Ja. Da sind jetzt ganz viele Menschen, ne? Ganz viele Kinder, ganz viele Menschen. Wir müssen immer zusammenbleiben, ja? Keiner geht woanders hin. Keiner macht eigene Party irgendwo. Gell, wir bleiben alle zusammen, okay?
Und da sind auch gleich, da kommt ein großer Zug und da kommen große Wagen und vielleicht auch Pferde oder so. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr da nicht zu den Wagen rennt, zu dicht, okay?
Und vorsichtig Auto auch.
Hm?
Vorsichtig Auto.
Ja, genau. Autos, genau, vorsichtig auf die Autos, genau. So, die Carla leitet den Weg.
Ja, ich brauche noch einen kleinen Augenblick.
Und wenn Carla den Weg gefunden hat auf ihrer App auf dem Handy, machen wir uns auf den Weg und laufen gemeinsam zum Zug. Und da ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, wer einem so alles begegnet.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich bin ja auch erst vor 6-7 Jahren nach Köln gekommen. Es ist schon komisch, wenn man dieses Ritual nicht kennt und die ganzen Leute auf den Straßen sieht, ne?
Auf jeden Fall. Für die Kinder ist das allerdings gar nicht so merkwürdig. Ich habe das Gefühl, die tun sich sowieso leichter mit den ganzen neuen Eindrücken, die hier kommen. Und für die ist das jetzt einfach so. Alle sind verkleidet, ich will auch, fertig.
Hatten Sie denn jetzt eine schöne erste Karnevalspremiere?
Also zunächst muss natürlich einmal das hiesige Vokabular gelernt werden, um auch Süßigkeiten zu kriegen, aber wie du hörst, war das schnell gelernt.
Kamelle!
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 Das einzige Problem ist natürlich wie immer, dass die Kleinen viel mehr bekommen als die Großen.
Das ist ein Problem, das stimmt.
Und deswegen hat diesmal, wir sind jetzt wieder zurückgekehrt in die Flüchtlingsunterkunft, die 9-jährige Jasmin das meiste abgestaubt. Aber den anderen hat es auch gefallen. Und das Thema Nummer 1, die Ausbeute, wird natürlich die ganze Zeit besprochen. Und im Wohnzimmer in der Dreizimmerwohnung schütten alle ihre Schätze auf einen Haufen.
Ja, das wäre bei uns früher ein bisschen anders gelaufen. Wir hätten uns dann eher zusammengeschlagen.
Ja, bei uns, das wäre auch ein bisschen anders. Wir hatten eigentlich sogar so kleine Tauschbörsen und jeder hatte seinen Haufen, hat das Wertvollste gegen das andere Wertvollste getauscht. Aber gut, die Kinder machen das alles zusammen und schlemmen sich da so ein bisschen durch ihre frisch geschöpften Schätze durch. Und mich interessiert, ob das andere Süßigkeiten sind als in Syrien. Aber das scheinen alles die gleichen zu sein. Die Kinder kennen alles, was da vor ihnen liegt. Mit einer einzigen Ausnahme, diese Goldtaler, die Warren gefangen hat, die waren in Syrien irgendwie ein bisschen anders, was die Füllung angeht.
Dann, wir machen auf, das war Kaugummi. Und hier, wir haben aufgemacht, das war Schokolade.
Ist das auch okay?
Ja.
Also wenn es um die Kinder geht, gibt es keine großen Unterschiede, ob die Süßigkeiten jetzt aus Syrien oder aus Deutschland kommen. Hauptsache es geht um was Süßes. Was Jenny und die syrischen Kinder jetzt alles noch so machen, außer Karneval, feiern, welche Geschichten die Familien haben und warum Jenny sich für diese Familien engagiert. Das hören wir bei uns in der Sternzeit heute, in der Sternzeit-Reportage heute. Ankommen im Zuhause auf Zeit heißt die. 56.000 syrische Flüchtlinge sind es, die seit Beginn des Krieges in Syrien in Deutschland angekommen sind. Menschen, die auf ihren langen Reisen Leid erlebt haben, Ungewissheit. Und jetzt sind sie hier bei uns in Deutschland angekommen.
Die Erwachsenen dürfen sich hier eine Arbeit suchen. Das ist eine spezielle Regelung, von der syrische Flüchtlinge im Moment profitieren, wenn man das so sagen kann. Und die Kinder dürfen in die Schule gehen. Und neben der Schule fehlt es den Kindern allerdings an Kontakt zum neuen Zuhause und an Freizeitangeboten. Und deswegen hat die Kölner Syrienhilfe eine Kooperation mit der Universität Köln. Und da können Studierende in Projektarbeit ein Semester lang in Flüchtlingsunterkünfte gehen und verbringen dort mit den Bewohnerinnen und Bewohnern immer einen Nachmittag in der Woche ungefähr. Und das soll das Ankommen in Deutschland erleichtern. Dafür lernen die Kölner Studentinnen und Studenten die syrische Kultur kennen, können die Zeit vor Ort selber einteilen und gestalten. Und obendrauf bekommen sie auch noch Punkte für die Uni im Rahmen vom Studium Integrale.
Das klingt so, als ob es beiden Seiten was bringt, ne?
Genau, also ich finde auch, das klingt nach einer guten Idee. Und vor allem finde das Jenny, die ist 24 und hat sich auch bei diesem Uni-Projekt angemeldet und wurde dabei ja recht schnell ins kalte Wasser geworfen. Sie hat mich zu sich nach Hause eingeladen, um mir mal zu erzählen, warum sie seit einiger Zeit ihre Sonntage lieber mit Pauken verbringt als mit Ausschlafen.
Hallo!
Ja, wir sind jetzt bei Jenny in der Wohnung und hier lebt sie mit ihrem kanadischen Freund in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und wir gehen in Jennys Zimmer, da hängt eine Weltkarte über dem Bett mit Pinnnadeln, wo sie überall schon gewesen ist, Kanada, Europa, Südostasien und auf dem Schreibtisch liegen Zettel, Deutschbücher, Stifte und eine Schere. Seit 4 Monaten geht Jenny jetzt in ihrer Freizeit in eine Flüchtlingsunterkunft in der Kölner Innenstadt und kümmert sich dort um jüngere Kinder. Für jemanden, der sich vorher noch nie mit Syrien beschäftigt hat, ist das tatsächlich ein Sprung ins kalte Wasser.
Ich hatte gar keine Erwartungen. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste ehrlich gesagt auch überhaupt nichts über die Flüchtlingssituation in Köln oder in Deutschland. Also natürlich hört man die Nachrichten und es sind viele Flüchtlinge und es sind auch viele in Deutschland und so weiter. Aber wie viele es wirklich sind, vor allem auch in Köln, das wusste ich zumindest absolut nicht. Und ich wusste auch nicht, wo die eigentlich leben. Man hört immer Flüchtlingsunterkünfte und hier und da wird umgebaut, aber ich wusste auch gar nicht, was meine Aufgabe sein wird im Endeffekt.
Also Jenny hat eigentlich erst in der Praxis wirklich was über die Situation erfahren. In Köln sind es zum Beispiel ungefähr 4.500 Flüchtlinge, die im Moment hier sind, ganz, ganz viele davon aus Syrien. Und auch was es bedeutet, mit den Kindern zu arbeiten, wusste Jenny natürlich nicht. Aber wie du siehst, bereut sie es kein Stück.
Das große Problem, was ich mir vorstelle, das sind ja Menschen, die eine vollkommen andere Sprache haben, mit denen man eigentlich nicht so wirklich mit Worten kommunizieren kann.
Auf jeden Fall. Also da muss man sich Tricks einfallen lassen. Die Jenny hat dazu zum Beispiel ein Spiel sich ausgedacht, was ohne Worte funktioniert. Erstmal nur über das Erkennen von Buchstaben. Und dieses Spiel, das müssen wir jetzt erstmal basteln.
Ich habe mir jetzt ein DIN A4-Blatt ausgedruckt mit schätzungsweise so 30 Wörtern drauf in Arealschrift, weil es doch nicht immer so einfach ist, Schreibschrift oder andere etwas mehr verschnörkeltere Schriftarten zu lesen. Ich denke mal, es ist groß genug. Es ist größer als eine normale Handschrift. Ich versuche dann selber mal, ob man daraus schon ein Dominospiel machen kann oder ob noch was fehlt.
Also, wir sind fertig mit dem Basteln und machen uns gleich mal auf den Weg zu den Kindern.
Das hören wir dann gleich im nächsten Teil unserer Reportage. Studenten, die sich für syrische Flüchtlinge in Köln einsetzen. Das Ganze heißt Ankommen im Zuhause auf Zeit und gleich geht's weiter. Studenten für syrische Flüchtlinge in Köln, Ankommen im Zuhause auf Zeit. So heißt unsere Sternzeit heute, unsere Reportage. Genau, unsere Reporterin ist Jill Blume und eben haben wir gehört, wie du die Studentin Jenny beim Basteln mit syrischen Kindern begleitet hast. Die gibt einmal in der Woche Flüchtlingskindern, hilft da aus im Flüchtlingsheim.
Genau, und wir machen uns jetzt auf den Weg in die Unterkunft, sind jetzt super vorbereitet und treffen vor der Tür Jennys Kommilitonin, das ist die Carla, und zusammen gehen wir rein.
Wir sagen eigentlich immer Bescheid natürlich, eigentlich bevor wir uns verabschieden, wann wir nächste Woche kommen werden. Das haben wir dieses Mal nicht getan, weil wir noch nicht wussten, wer genau kommt. Und jetzt haben wir sie ein bisschen überrascht.
Hallo.
Hi! Haben wir euch überrascht?
Ja. Wir haben vergessen, Bescheid zu sagen, es tut uns leid.
Ja, ist sicher.
Habt ihr denn Zeit gerade?
Ja.
Okay.
Also wir werden begrüßt und eben weil die Kinder nicht wussten, dass Jenny und Carla kommen, ist auch noch nichts bereitgestellt. Das heißt, da kommen nochmal die Männer aus der Etage unten runter und helfen, die Tische raufzutragen. Genau, da wird jetzt noch gerückt und gewerkelt und die Kinder helfen eifrig mit wie immer und stellen alles in das freie Zimmer. Der andere Tisch, der eben noch die Ablage für das Geschirr vom Spülen war, der wird freigeräumt, die Stühle aus allen Zimmern gebracht und um die Tische herumgestellt. Und die Kinder holen ihre Schreibmaterialien und setzen sich an den Tisch. Und da ist ein Vater zu mir gekommen, genau, der mir ein Zeugnis gezeigt hat, voller Einsen von seiner Tochter Abidjan. Die Kinder gehen in eine spezielle Klasse von einer regulären Realschule, aber in ihre Klasse gehen nur Kinder, die noch nicht so gut Deutsch können. Und Jenny hat mir mal erzählt, was die Jüngeren für Probleme haben im Gegensatz zu den Älteren.
Einerseits ist es schon, glaube ich, für die Kinder einfacher zu lernen, weil sie einfach schneller lernen. Und andererseits, dadurch, dass sie halt jetzt so quasi in die Schule geworfen worden sind und sich irgendwie arrangieren mussten, um irgendwie mitmachen zu können, quasi sich dann selbst anzueignen, wie man Buchstaben schreibt oder solche Sachen, glaube ich auch, dass es schwieriger ist, dann wieder umzulernen, wenn man sich Sachen falsch angeeignet hat, zum Beispiel jetzt in Buchstaben falsch zu schreiben, dass er kaum erkennbar ist als den Buchstaben, den sie schreiben wollten, dass man ihnen dann die Schwungbewegung richtig zeigt, dass sobald sie dann mehr abschreiben, wieder immer zurückverfallen natürlich. Das wirklich dann wieder rauszubekommen, ist andererseits auch
nicht so einfach, glaube ich.
Jetzt hast du gerade eben schon Vater erwähnt. Wie ist es denn mit den Eltern? Die bekommen ja sicher auch Deutschunterricht. Lernen die denn genauso schnell wie die Kinder?
Also die Kinder können sich mit dir unterhalten und dir Sachen erzählen, die Eltern eher noch nicht. Die lernen zwar auch Deutsch, aber die Kinder lernen es einfach viel schneller. Dafür haben die Erwachsenen einen ganz anderen großen Vorteil.
Weil viele Erwachsene zumindest schon das Alphabet können und schreiben können, haben die dann in dem Sinne schon mal einen riesengroßen Vorteil. Das fehlt den kleinen Kids natürlich komplett. Die haben das Alphabet nie gelernt und sollen dann hier auf einer anderen Sprache mit anderen Hieroglyphen quasi schreiben und kommunizieren und Aufgaben erledigen.
Und das ist natürlich gar nicht so leicht. Und was besonders fies zu lernen ist, ist mir dann auch mal aufgefallen, ist der Unterschied zwischen S und Z und C. Alle heißen irgendwie Z.
Wenn man es von außen betrachtet, ist das tatsächlich ein bisschen verwirrend, ne?
Ja, aber um sich das ein bisschen besser zu merken, hat Jenny ein Buchstabenspiel dabei. Das heißt, zu jedem Buchstaben suchen die Kinder ein Wort, das mit dem Buchstaben beginnt. Zum Beispiel zu der Karte mit dem B, dann das Wort Ball oder Banane.
Was fällt
euch
bei C ein?
C wie
Zebra.
Siegel.
Zebra.
Das ist Z.
Z.
Ich habe mich da daran erinnert, ich glaube, das war Mark Twain, der hat genau wegen solcher Regeln sich sehr abfällig über die deutsche Sprache geäußert und in dem Moment konnte ich ihn wirklich gut verstehen.
Da geht es eben genauso wie den Kindern im syrischen Flüchtlingsheim. Jenny ist 24 Jahre alt und begleitet als Studentin syrische Flüchtlinge, besser gesagt Kinder von syrischen Flüchtlingen hier im Alltag in Deutschland. Unsere Reportage heißt Ankommen im Zuhause auf Zeit und wir machen damit gleich weiter. Ankommen im Zuhause auf Zeit, so heißt die Sendung. Unsere Reporterin Jill Blume hat ein Studentenprojekt begleitet, wo die 24-jährige Studentin Jenny syrischen Flüchtlingskindern hilft, sich hier in Deutschland zu integrieren. Jetzt haben wir gehört, dass da relativ großer Fokus gelegt wird darauf, dass die Kinder tatsächlich hier in Deutschland zur Schule gehen, was lernen. Man könnte sich ja denken, die Leute sind gerade aus dem Kriegsgebiet zurückgekommen. Die hätten doch eigentlich Wichtigeres im Kopf, oder?
Könnte man sich so denken. Das Problem ist nur, dass die Flüchtlinge, die jetzt hier ankommen, eine Odyssee hinter sich haben. Die sind seit Monaten, teilweise im Dreivierteljahr unterwegs, bis sie überhaupt irgendwann in Deutschland ankommen. Und nicht überall ist es von der Bildungssituation jedenfalls so relativ gut wie in Deutschland. Das heißt, es gibt Lager unterwegs in der Türkei oder auch im Libanon oder in Bulgarien. Und da gibt es keine Möglichkeit für die Kinder, irgendwas zu lernen. Es gibt da teilweise Flüchtlinge, die dann zum Beispiel in so einem bulgarischen Flüchtlingslager selbst sich hinstellen und einfach Unterricht machen, wo dann die Kinder einfach hinlaufen und versuchen, ein bisschen was sich weiterzuentwickeln. Aber eigentlich haben die Kinder echt auf diesen Reisen die schlechtesten Karten und am meisten verloren. Und deswegen ist es auch für die Eltern so unglaublich wichtig und auch für die Kinder hier in Deutschland endlich zu lernen.
Ich glaube, man muss sich einfach auch mal in die Situation reinversetzen. Stell dir vor, uns wird morgen gesagt, wir müssen hier weg und nach Bulgarien, nach Syrien, sonst wohin gehen und dein Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Wie ist das denn? Wie sieht's eigentlich bei zu Hause aus, in Syrien, in der Heimat der Leute?
Also ich habe mit der Kölner Syrienhilfe auch darüber gesprochen und es ist einfach so, dass ständig die Gefahr ist, erschossen zu werden. Jeder kennt jemanden, der gestorben ist. Jeder kennt jemanden, dessen Kinder gestorben sind, dessen beste Freunde gestorben sind. Wer weg kann, geht weg. Wer irgendwie Geld hat, nimmt sein ganzes Geld und wird es investieren, aus Syrien rauszukommen. Und wer da bleiben muss, kann nicht anders und versucht irgendwie zu überleben.
Und das sind inzwischen 56.000 Menschen, die in Deutschland angekommen sind. Wie es denen geht, das hören wir heute in unserer Sternzeit-Reportage. Gleich gibt es unser Wort zur vollen Stunde. Das kommt von der Jenny, unsere Reportageprotagonistin. Und danach reden wir weiter.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Is this the life that you lead or a life that's led for you? Will you take the road that's been laid out before you? Ist das das Leben, das du führst oder ein Leben, das für dich geführt wird? Wirst du die Straße nehmen, die vor dir ausgebreitet wird?
Sternzeit.
Ankommen im Zuhause auf Zeit. Wir sind unterwegs mit Jenny, die sich für syrische Flüchtlingskinder einsetzt. Unsere Reporterin ist Jill Blume und wir haben gerade das Wort von Jenny gehört und das war ein Liedtext.
Genau, also das ist ein Text von Rise Against, den Jenny ausgesucht hat und eben diese Frage aufwirft, welches Leben führst du eigentlich? Und für Jenny ist das von großer Bedeutung. Einmal, weil es auch darum geht, was sie eigentlich für einen Beitrag leisten kann in dieser Gesellschaft, so was ihr Platz ist, aber auch aus der Perspektive der Menschen, die gerade fliehen oder in Kriegssituationen leben, welche Entscheidung treffe ich eigentlich? Schließe ich mich einem Regime an, weil es einfacher ist, vermeintlich? Beuge ich mich auf mit der Gefahr, alles, was mir wichtig ist, zu verlieren? Oder fliehe ich und wähle eben den Weg, irgendwo nochmal ganz neu anzufangen? Und das sind alles Fragen, die Jenny natürlich gerade sehr beschäftigen.
Jenny ist 24 Jahre alt und setzt sich in ihrer Freizeit für syrische Flüchtlingskinder ein. Das ist das Thema unserer Sternzeit-Reportage. Jill Blume haben wir gerade gehört. Ich bin Renato Schlegelmich und sag nochmal Hallo. Studenten für syrische Flüchtlinge in Köln, Ankommen im Zuhause auf Zeit, so heißt unsere Sendung. Wir begleiten heute Jenny, die sich in ihrer Freizeit um syrische Flüchtlingskinder kümmert. Und da geht's jetzt aus der engen Flüchtlingsunterkunft raus in die große, weite Welt.
Genau, also wir ziehen und Jacke und Schuhe an und Inlineskater, je nachdem. Nochmal Pipi und los geht's. Durchzählen, alle sind da, also gehen wir raus und machen uns auf den Weg zum Spielplatz. Dabei müssen wir durchs Getümmel der Kölner Innenstadt und da heißt es aufpassen, dass alle Kinder zusammenbleiben. Manche skaten, manche haben ihr Fahrrad dabei und warum sie skaten können, weil sie nämlich in Bulgarien, wie die 13-jährige Avjin mir erzählt hat, sehr viel geskatet sind, weil nämlich Bulgarien eine Zwischenstation auf der Reise nach Deutschland war. Das Flüchtlingslager in Bulgarien ist eines, das von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International ganz hart kritisiert wird für den Umgang mit Flüchtlingen. Denn in diesem größten Lager, das ist eine Anlage aus alten Militärkasernen, da leben tausende Menschen auf ganz engem Raum ohne Heizung oder ärztliche Versorgung. Eine Dusche gab es da für 1000 Menschen und zur Schule gehen konnten Abidjan und ihre Geschwister nicht. Sie haben sich selbst beschäftigt, eben zum Beispiel, indem sie den ganzen Tag draußen verbracht haben. Das war ein ganz großer Bruch für die Familie, die in Syrien zur wohlhabenden Schicht gehörte.
Kannst du mir erzählen, wie ihr in Syrien gewohnt habt? War das auch so eine Wohnung wie hier?
Da hatten wir erstmal ein großes Haus. Da hatten wir auch einen Garten.
Und hattet ihr da mehr Platz als jetzt?
Ja, hier ist es zu klein.
Gibt es was Bestimmtes, was du vermisst in Syrien?
Die Schule und meine Freunde.
Und sie vermisst die Schule eben, obwohl sie hier ja auch zur Schule geht. In Deutschland gibt es die Schulpflicht und sie geht in die 7. Klasse einer Kölner Realschule. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es sehr frustrierend ist, für sie hier zur Schule zu gehen, denn sie muss hier in eine besondere Klasse gehen, nämlich für die Kinder, die noch Deutsch lernen. Und eigentlich hat sie wirklich super Noten. Also ihre Zeugnisse, die sie mit nach Hause bringt, sind voller Einsen. Genau.
Das ist ja keine schöne Situation. Du bist Musterschüler und kommst dann hier sozusagen in die Förderklasse. Hilft denn da die Zeit, die sie mit Jenny sozusagen als, kann man das fast Nachhilfelehrerin verbringt, hilft das?
Ja, auf jeden Fall. Und Abidjan und die anderen Kinder wissen das auch sehr zu schätzen.
Wie ist das denn für dich, wenn Jenny und Carla zu euch kommen?
Es ist sehr gut.
Was macht da am meisten Spaß, wenn die kommen? Was macht ihr am liebsten mit denen?
Lernen. Und das Spielen auch.
Ja, und da wir das Lernen ja heute schon hinter uns gebracht haben, steht jetzt das Spielen auf dem Programm. Auf dem großen Spielplatz gibt es Asphalt zum Skaten und auch Rutschen. Und da können die Kinder einfach mal Kinder sein und die Zeit genießen und bei herrlichem Sonntagswetter einfach mal zu viert die Rutsche runterrutschen.
Ich glaube, das ist lange her, dass wir das zuletzt gemacht haben. Ist die Jenny denn da auch gleich mit runtergerutscht?
Ja, also sie und Carla sind da schon mittendrin und haben gerade mit den Kindern Fangen gespielt, bis ihnen schlecht wurde. Also Jenny und Carla, die Kinder könnten wahrscheinlich stundenlang weiterrennen. Und deswegen wird es jetzt ein bisschen gemütlicher. Wir setzen uns also zusammen auf so drei Bänke, die da zusammengestellt sind. Und die Mutter von Avjin, die auch mitgekommen ist, verteilt die Kamelle, die die Kinder ja letzte Woche auf dem Karnevalszug gefangen haben. Und wie immer werden Carla und Jenny mit Süßigkeiten überschüttet und futtern sich da fleißig mit durch Schokolade und Popcorn. Und Carla packt ihre Ukulele aus und Liedblätter.
Warin, willst du mitsingen? Ja. Ah, komm auch.
Ja, natürlich.
Auf geht's. Ihr kennt den Text alle noch?
Ja.
Affen brausen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut?
Ja, wir machen uns langsam auf den Weg und lassen Jenny und die Kinder noch ein bisschen in der Wintersonne singen.
Ja, und gleich geht's weiter bei uns. Das ist dann der letzte Teil. Flüchtlinge in Köln begleiten wir. Wir besuchen ein sogenanntes Tandem-Treffen für syrische Flüchtlinge und Kölner Studenten, wo die sich gegenseitig kennen und Anschluss finden sollen. Das gibt's gleich bei uns im nächsten Teil unserer Reportage. Unsere Sternzeit-Reportage. Wir sind heute unterwegs mit Jenny, die hilft syrischen Flüchtlingskindern, sich in Deutschland zu integrieren. Das Ganze heißt Ankommen im Zuhause auf Zeit. Und unsere Reporterin im Studio ist Jill Blume, die Jenny begleitet hat. Und sie kümmert sich halt um die Flüchtlinge, die aus Syrien kommen und hier bei uns in Köln landen.
Genau, und wir haben bisher in der Sendung ja vor allem gehört, was Jenny alles mit den Kindern aus Syrien macht. Aber das ist noch lange nicht alles. Etwa einmal im Monat organisieren sie und ihre Mitstreiter ein sogenanntes Tandem-Treffen für Menschen aus Syrien und solche aus Köln. Und ich durfte freundlicherweise mal mitkommen und Jenny über die Schulter schauen.
Wir sind im Asta-Café von der Uni Köln. Es ist eine zentrale Location, die ist kostenlos für uns Studenten zu mieten und bietet genügend Raum für, wir wissen nicht wie viele Personen, das ist halt auch der Punkt. Letztes Mal waren wir über 40, meine ich, und hier ist viel Platz, hier stehen Tische, Stühle, wir haben Teeplätzchen dabei, kann man es ein bisschen gemütlich machen, eine richtige Café-Atmosphäre quasi, nicht so ein steriles, wir müssen uns jetzt unterhalten Feeling.
Ein Tandem-Treffen, worum geht's denn da?
Ja, also eigentlich vor allem erstmal um Zeit miteinander.
Einfach mal, dass man sich kennenlernt, weil sonst im alltäglichen Leben das ja nicht so oft der Fall ist, dass man jetzt, vor allem wenn man die Sprache nicht kann, einfach mal in Gespräche kommt oder sich austauschen kann. Unser längerfristiges Ziel ist gewesen oder ist eigentlich, dass sich Gruppen bilden quasi oder auch Zweierpaare, die im allerbesten Fall natürlich eine Freundschaft entwickeln, aber in erster Linie auch einfach sich kennenlernen und sich öfter treffen, um dann auch ein bisschen Deutsch zu lernen, um rumgeführt werden, unter die Arme gegriffen bekommen, bei was auch immer sie eventuell benötigen oder einfach mal gezeigt bekommen, dass es das und das führte und hier gehen wir gerne hin und kommen doch mal mit.
Und damit das funktionieren kann, also diese Café-Atmosphäre, werden jetzt Tische geschoben und Plakate aufgehangen und kleine Zettelchen auf die Tische gelegt, in denen etwas auf Arabisch und Deutsch steht, nämlich herzlich willkommen zum Tandem-Treffen, unterhaltet euch, tauscht Nummern, verabredet euch zu einem Treffen und solche kleinen Vorschläge, was man da so besprechen kann. Der Raum ist mittlerweile schon sehr gemütlich geworden, das Asta-Café, und dafür hat Jenny auch so einiges mitgebracht.
Plätzchen, kleine Süßigkeiten, Tee, Wasserkocher, Servietten, Teller, Becher, Zucker, ein bisschen Besteck, Servietten, Kerzen. Das sind Kleinigkeiten, aber ich glaube, das macht schon viel aus.
Letztes Mal waren es 40 Leute. Wie viele Leute werden diesmal erwartet?
Also 40 Leute waren es beim letzten Mal. Das heißt, so viele werden es wahrscheinlich dieses Mal auch, vielleicht etwas weniger. Und das Asta-Café ist dann auch wirklich schon gut gefüllt. Wer das kennt, weiß, das ist nicht so das Riesencafé. Heute kommen sie auch schon so langsam, trudeln die Leute ein, aus der syrischen Gruppe, vor allem Männer. Der Weg zum Asta-Café ist für viele dabei recht weit. Die kommen zum Beispiel aus Elsdorf oder den Kölner Randgebieten.
Jetzt heißt das Ganze Tandem-Treffen, weil sich die syrischen Flüchtlinge mit Deutschen verabreden, Beziehungen, Freundschaften aufbauen sollen. Wer kommt denn da von der deutschen Seite?
Also eigentlich kann ja erstmal jeder oder jede kommen, die das gerne machen möchte. Das sind meistens Kölner Studierende, die von dem Treffen irgendwie gehört haben. Und die werden von Jenny alle ganz herzlich begrüßt und können sich einfach irgendwo dazusetzen. Und dann kommen die auch leicht ins Gespräch.
Ja, was macht ihr den ganzen Tag über? Seid ihr mit eurer Familie oder?
Nein, ich bin alleine.
Du bist ganz alleine?
Ja, alleine hier.
Und du lebst auch ganz alleine?
Ja.
In Erfstadt?
Ja, in Erfstadt.
Oh.
Meine Familie, alles bei Syrien.
Genau, und so entstehen da auch erste Kontakte. Und viel mehr braucht das auch eigentlich nicht. Also Menschen, die in dieser Kombination nur schwer in einem Raum zusammenfinden würden, die sitzen da zusammen, unterhalten sich mit Händen und Füßen und erzählen, wenn sie eine gemeinsame Sprache sprechen, also meistens Deutsch oder Arabisch, auch mehr von sich. Und einer von ihnen lebt schon seit einem Jahr in Deutschland und versucht hier als Arzt zu arbeiten, wenn da nicht die deutsche Bürokratie wäre.
Also es gibt einen Konflikt, also es, wenn ein Chief bietet ihr eine Arbeitsstelle, musst du zuerst ein Berufserlaubnis. Und die Berufserlaubnis in die Bezirksregierung musst du eine Arbeitsstelle.
Das ist, klingt nach einer ausweglosen Situation.
Ja, genau. Das heißt, arbeiten kann er nicht und potenziellen Arbeitgebern wie Krankenhäusern kann er das auch nicht erklären. Denn von 900 Euro Unterstützung vom Staat bleiben nach Miete und Fahrkarte für die KVB noch 300 Euro übrig. Und davon müsste er zu allen seinen Bewerbungsgesprächen nach Münster oder Herne fahren. Und das kann er sich einfach nicht leisten.
Und vor allem, wenn man denkt, solchen Menschen, also die gut ausgebildet sind, denen sollte es eigentlich am leichtesten fallen, hier bei uns anzukommen, ne?
Genau, also das ist wirklich das Absurde daran. Wir sprechen gerade von den wirklich hoch ausgebildeten Menschen und das ist auch wirklich der Großteil, der gerade hier ankommt. Das muss man sich in der aktuellen Debatte um Flüchtlingspolitik auch wirklich mal klar machen. Die Menschen, die das überhaupt schaffen, aus Syrien nach Deutschland einzureisen, das sind die absolute Minderheit, das sind weniger als 1%, und die, die es schaffen, sind aus der syrischen Oberschicht. Das sind Menschen, die entweder einen offiziellen Asylantrag stellen konnten, weil sie, ich zitiere da mal, einen besonderen Beitrag zum Wiederaufbau in Syrien leisten konnten, wenn der Krieg in Syrien vorbei ist.
Und das sind dann solche Menschen wie eben der Medizinstudent, den wir gerade gehört haben.
Genau, also Ärzte, Ingenieure, hochausgebildete Menschen. Eine andere Möglichkeit ist noch einzureisen, wenn Familienangehörige bereits in Deutschland leben, die für den Antragsteller dann bürgen und auch den Lebensunterhalt finanzieren können.
Was wahrscheinlich dann aber auf die wenigsten zutrifft, ne?
Genau, und deswegen kommen die meisten Menschen auch nicht auf diesem legalen Weg nach Deutschland. Die letzte Option ist nämlich, dass du Geld hast. Das heißt, die Menschen, die in Syrien vor dem Krieg relativ im Wohlstand gelebt haben, die investieren nun all ihr Geld, um auszureisen. Und die Syrienhilfe Köln schätzt, dass in den Kölner Unterkünften nur 10% über dieses offizielle Asylverfahren nach Deutschland gekommen sind und 90% über den inoffiziellen Weg.
Der inoffizielle Weg, wie kann ich mir den denn vorstellen?
Ja, das klingt ja relativ trocken. Das kann man sich so vorstellen, je mehr Geld du hast, desto sicherer ist deine Reise nach Deutschland. Sehr sicher ist zu fliegen, wenn du über die türkische Grenze es geschafft hast. In die Türkei kostet es ungefähr 500 Euro und der Flug und gefälschte Pässe, Unterlagen kosten ein paar tausend Euro. Und auf dem Tandem-Treffen treffe ich auch einen 20-Jährigen, dem seine Familie 10.000 Euro für die Reise nach Deutschland gegeben hat, um hierher zu kommen. Er ist in einem Lastwagen gekommen, zusammen mit vielen, vielen anderen auf engstem Raum. Und er hat sein übersetztes Abiturzeugnis mit nach Deutschland bringen können. Und er hat in fast allen Fächern die Höchstpunktzahl erreicht. Der lebt jetzt hier alleine und arbeitet in einem Imbiss. Und von seiner Reise möchte er gar nicht gerne sprechen. Der kam auch über die Türkei in das Flüchtlingslager nach Bulgarien und von dort nach Deutschland. Das erzählt mir die Übersetzerin, die auch für die Kölner Syrienhilfe arbeitet.
Der hat viele Probleme, der will ihn ja nicht sagen. Ich habe ihn gefragt, wo war im LKW, und er will jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, das war eine schlimme Zeit für ihn.
Auch wenn er darüber nicht gerne sprechen möchte, in den Gesprächen zwischen den Syrern und Deutschen geht es immer wieder um die Frage, wie sie hergekommen sind, weil das für die Menschen in Deutschland anscheinend einfach unglaublich ist, zu erfahren, wie diese Reise ausgesehen hat. Und für viele von den Menschen aus Syrien ist aber die Frage viel wichtiger, wann sie wieder zurück können. Denn vor allem die Ärzte im Raum können nur schwer davon sprechen, dass sie die Verletzten da ja auch zurückgelassen haben, obwohl es ja sowieso nur so wenige Ärzte gibt. Das heißt, die haben ein ganz schlechtes Gewissen, da Menschen zurückgelassen zu haben. Und in Syrien haben sie teilweise auch in den Krankenhäusern geschlafen, um da rund um die Uhr zu helfen, und wollen deswegen auch möglichst bald wieder zurück. Aber das geht noch nicht. Andererseits hier auf die eigenen Füße zu kommen, das haben wir eben schon gehört, das kann auch nicht so richtig klappen. Deswegen ist der Austausch miteinander auch unglaublich wichtig für die. Das Treffen heute geht jetzt schon vorbei, aber es gibt weitere, und die Dankbarkeit, die ist riesengroß.
Ich muss sagen, am Ende, das ist sehr lieb von euch, ja, das alles ja organisiert, ja, und ihr macht Sorgen um syrische Menschen, versucht zu helfen, ja, das ist ganz, ganz, ganz lieb von euch. Ja, wir, okay, alles klar, bis nächstes Mal.
Sehr gerne.
Danke.
Die Tandems, die gibt es etwa einmal im Monat. Jennys Gedanken kreisen allerdings auch in der Zeit zwischen diesen Treffen um die Menschen, die sie in diesen Treffen begleitet.
Also ich persönlich muss immer sagen, mich nehmen die persönlichen Geschichten immer ein bisschen mit. Also die persönlichen Schicksale oder einfach Lebenswege, das ist das, wo ich dann häufig auch, wenn ich abends im Bett liege, nochmal so drüber nachdenke, beziehungsweise was mir einfach immer wieder so durch den Kopf geht, wo ich mir immer wieder denke, hier in Deutschland denken wir einfach nur, ja, woanders in der Welt ist Krieg, da geht's nicht so gut, da fliehen die Menschen, aber im Endeffekt, glaube ich, haben die meisten noch die Einstellung, ja, es ist immerhin noch weit weg und solange es uns nicht betrifft, mehr, was kann man schon machen? Aber dass einem überhaupt mal bewusst wird, wie nah das alles ist und wie viel man doch machen kann und wie sehr einen das alles auch betrifft, im Sinne von, dass diese ganzen fliehenden Menschen unter uns leben oder gerne zumindest unter uns leben würden und Unterstützung einfach brauchen oder einfach nur Anerkennung, einfach nur wahrgenommen werden und nicht in die Ecke gedrängt und so getan, als wären sie nicht da oder als ja, sich selbst überlassen quasi. Ich meine, die Leute können auf die Sprache nicht, kriegen teilweise keine Kurse bezahlt und nichts. Wie soll man da rauskommen?
Wer sich daran beteiligen möchte, an diesem da rauskommen, der findet mehr Infos zu diesem Tandem-Treffen, für die immer noch Leute gesucht werden, unter kölnersyrienhilfe.de.
Ja, ist wirklich ein beeindruckendes Thema, muss man schon sagen, weil man sich ja nicht so wirklich klar machen will, welche Schicksale stecken hinter den Menschen, die hier zu uns kommen. Wir haben gerade gehört, eines der Ziele ist, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Ich hoffe, wir haben das heute gemacht. Unsere Reportage hieß Studenten für syrische Flüchtlinge in Köln ankommen im Zuhause auf Zeit. Wir bedanken uns bei allen, die sich daran beteiligt haben. Ganz besonders natürlich bei unserer Reporterin Jill Blume. Und gleich nach den Nachrichten, da sprechen wir nochmal, was es für dich eigentlich persönlich bedeutet hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Domradio Sternzeit. Nachklapp.
Wir klappen unser Thema nochmal nach. Es geht um ein Projekt, das syrische Flüchtlinge und besonders die Kinder von syrischen Flüchtlingen hier bei uns in Deutschland integrieren soll. Unsere Reporterin ist Jill Blume, die hat das Ganze begleitet. Was mich als erstes interessiert, es ist kein angenehmes Thema. Sag mal ehrlich, die Menschen haben was Furchtbares hinter sich, über das sie teilweise gar nicht reden können oder wollen. Hat man da nicht Berührungsängste, sich in sowas hinein zu vertiefen?
Ja, jein. Also mit den Kindern ist es nochmal was anderes als mit den Erwachsenen. Aber auf jeden Fall, man muss sich auch mal vorstellen, die haben hier jetzt ihr neues Zuhause bekommen. Ne? Das sind ja in Köln vor allem umgebaute, alte, leerstehende Hotels, die jetzt nicht so unbedingt vor Wohnlichkeit strotzen. Und da haben die sich teilweise auf engstem Raum, so gut es geht, häuslich eingerichtet. Und dann kommen da die Studenten rein in dieses Zuhause, machen mit den Kindern Unterricht. Da muss man am Anfang ja auch gucken, ist das für die Eltern angenehm. Und dann komme ich irgendwann noch mit dazu, nochmal mehr als Eindringling. Und ich muss sagen, das war schon auch mit Ängsten verbunden, wie die mich aufnehmen würden, ob die Kinder dann nicht in ihrem Zuhause noch mehr gestört werden eigentlich von mir. Aber ich muss sagen, das hat sich alles überhaupt nicht bewahrheitet. Die Kinder und die Erwachsenen haben sich jedes Mal total gefreut, wenn wir da hingekommen sind und ich auch mit dabei war.
Wie haben die denn darauf reagiert, als du gesagt hast, ich will jetzt nicht euch helfen, wie die Leute euch helfen, die euch Deutsch beibringen, sondern ich will jetzt über euch was fürs Radio machen?
Ja, das ist, das geht nicht. Ganz einfach. Also beim Tandem-Treffen habe ich auch lange mit diesem 20-Jährigen gesprochen, von dem ich eben erzählt habe. Und der hat das nicht verstanden. Und ich habe das dann am Ende auch nicht mehr verstanden, warum ich nicht mich mit dem treffe und mit dem darüber spreche, wie das hier für den weitergeht. Weil ich kann das. Ich kann Deutsch sprechen, ich kann zu Behörden gehen. Es hat keinen Sinn gemacht. Und das ist halt wirklich bei diesem Thema und bei dieser Reportage wie bei eigentlich keiner zweiten vorher nochmal mehr hervorgekommen, dass das unmöglich ist, zwischen mir als privatem Mensch, der da steht, zu unterscheiden und mir als Reporterin, die ich da eigentlich nur eine Sendung machen soll.
Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber den Leuten ist schon klar, was du machst. Ne? Die wissen, wie ein Mikrofon aussieht und wie Radio funktioniert, oder?
Ja, natürlich. Das ist denen schon absolut klar. Die wollten auch gerne dann mit mir sprechen und dass das auch kommuniziert wird, wie es denen geht und was ihre Probleme sind. Besonders die Medizinstudenten, denen war das auch wichtig, mit mir zu sprechen, einfach um darauf aufmerksam zu machen, wie absurd die Situation hier für sie ist. Ne? Sie wollen arbeiten, sie wollen helfen. Sie wollen hier niemandem, wie es oft so vermutet wird, auf der Tasche liegen und ihr Leben hier verbringen und noch nicht mal das, obwohl das ja vollkommen legitim wäre. Nein, sie möchten wieder zurück in dieses Krisengebiet und können aber nicht, weil sie, weil es im Moment einfach nicht geht und sie können nicht hier bleiben, weil sie diese ganzen bürokratischen Hürden haben. Also die haben sehr wohl verstanden, was ich da mache und wollten auch gerne darüber sprechen mit mir.
Das heißt aber, für die Menschen ist im Prinzip noch nicht klar, ob oder wann sie wieder in ihre Heimat zurückkommen.
Nö.
Es gibt jetzt nicht einen Zeitplan oder sowas.
Also die Menschen, die aus Syrien kommen, haben erstmal für 2 Jahre hier das Bleiberecht. Aber falls der Krieg in Syrien weitergehen sollte, nach diesen 2 Jahren verlängert sich das auch. Aber die Frage ist, was in Deutschland als Krieg interpretiert wird, was der Ort, wie der Ort aussieht, zu dem sie dann zurückkehren. Denn auch wenn da offiziell kein Krieg ist, ist das eben, da ist nichts. Mhm. Alles dort ist kaputt. Deswegen ist es absolut unsicher für alle Beteiligten, wie das hier weitergeht.
Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, dass du auch in der Flüchtlingsunterkunft selber gewesen bist. Du sagst, es sind alte, umgebaute Hotels. Wie kann ich mir das vorstellen? Haben die denn da Leute, die sich meinetwegen auch drum kümmern, dass die Leute Essen bekommen oder dass das sauber gehalten wird, oder sind die da vollkommen auf sich allein gestellt?
Da, wo ich jetzt war, waren die relativ autark. Ich weiß auch, dass es in Köln total unterschiedlich ist, je nachdem, wo man hingeht. Wir waren jetzt, ich war mehr in einer Unterkunft, wo es meines Erachtens noch ganz gut funktioniert hat. Da hatten die Familien für sich immer eine, zwar sehr kleine, aber immerhin eine abgegrenzte Wohnung mit 3 Zimmern für sich und alle ihre Kinder. Und da haben die auch dann selber gekocht und gebacken und waren da selbst organisiert. Und da muss man auch sagen, das ist auch was ich mitnehmen werde, was mich wirklich sehr berührt hat, diese unendliche Gastfreundschaft. Also ich habe es eben schon mal gesagt, du gehst da in den fremden Raum rein, die haben da keine richtigen Küchen, die haben da irgendwie einen Tisch und da steht dann irgendwie 2 Plattenkocher und das ist alles irgendwie notdürftig zusammengestellt und auf dem Tisch, wo gegessen wird, da wird auch dann das Geschirr wieder abgestellt, was gespült wurde, wo die Kinder später ihre Hausaufgaben machen. Und wir durften jedes Mal mitessen, jedes Mal, wenn wir uns da hingesetzt haben, bekommt man Tee und Kaffee und Gebäck und wird überschüttet. Und Nein sagen sollte man besser auch nicht machen, das wird nicht akzeptiert. Und einfach so unendlich gastfreundlich, das hat mich wirklich sehr berührt.
Wie hat sich im Endeffekt dein Blick auf die ganze Thematik, auf Syrien, auf Syrer, auf syrische Flüchtlinge verändert durch das Ganze?
Also das ist was die Jenny auch eben beschrieben hat im letzten Take, den wir vorhin hatten. Es verändert sich einfach der Blick für, wie nah das eigentlich ist. Das sind nicht nur Nachrichten, das ist nicht nur eine Reportage, das sind nicht nur Fotos, das sind Menschen, die leben hier, die gehen hier meinetwegen einkaufen, die gehen hier über die Straße, die gucken sich den Dom an, die fragen nach dem Weg, die versuchen zurechtzukommen, die sind da. Das hat sich absolut verändert. Für mich war das vorher eine total abstrakte Größe.
Kommen wir gerne nochmal ganz zum Schluss auf Jenny zurück, unsere Protagonistin. Die hat sich auch bei dir noch ein Lied gewünscht, was wir uns gleich anhören. Was ist das und warum hören wir das?
Das ist ein politisches Lied mit einer Kritik an dem System, in dem die Flüchtlinge hier ankommen. Da wir haben eben viel darüber gesprochen, dass es in Deutschland noch verhältnismäßig gut funktioniert im Vergleich zu den anderen Flüchtlingslagern, etwa in Bulgarien. Gleichzeitig muss man sagen, dass in Deutschland weniger als 1% der syrischen Flüchtlinge aufgenommen werden. Wir wissen, dass 1 Million Flüchtlinge im Libanon in einem riesigen Lager leben und die Art, wie Deutschland oder auch die EU Eindringlinge, kann man fast sagen, behandelt oder Flüchtlinge. Darum geht es in dem Lied, was Jenny sich gewünscht hat.
Und das heißt?
La Paix von Iri Revolté.
Domradio Sternzeit. Starkes Stück.
Zwei Stunden Sternzeit gehen zu Ende. Wir haben uns beschäftigt mit syrischen Flüchtlingen in Deutschland in unserer Sternzeit-Reportage Ankommen im Zuhause auf Zeit. Wir bedanken uns nochmal an allen, die sich daran beteiligt haben. Unsere Reporterin war Jill Blume und die Sendung?
Die gibt es zum Nachhören auf www.domradio-sternzeit.de und da auch zum Downloaden als Podcast.
Das Ganze gibt es auch auf unserer Facebook-Seite, die haben wir auch noch. Facebook Domradio Sternzeit ist auch ein Besuch wert und wir sind nächste Woche wieder da, verabschieden uns an dieser Stelle.
Auf Wiedersehen.
Ich war Renato Schlegelmilch.
Tschüss.